wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de kommen wir jetzt zum Rhönrad. Eine Sportart, die, da sind wir ehrlich, bislang auch noch nicht besprochen haben. Aber wir haben uns jetzt mal einen Experten dazu geholt, weil es in diesem Jahr dann auch noch große Meisterschaften gibt und die wir hier natürlich dann auch besprechen möchten. Wir haben uns einen Experten rangeholt, der über das Rhönradtouren alles weiß und von Adam und Eva zu erzählen weiß, weil wir möchten euch ja nicht unvorbereitet in eine Berichterstattung über Rhönradtouren reinbringen. Ich habe zu Gast den Andreas Brauner, einen großen Experten zum Rhönradtouren. Hallo Andreas.
Ja, hallo.
Andreas, was hast du mit dem Rhönrad zu tun? Du bist selber aktiver gewesen.
Ja, ich habe mit 5 Jahren habe ich schon angefangen zu turnen. Ich bin über meine Mutter bin ich zum Rhönradturnen gekommen. Also meine ganze Familie war eigentlich im Rhönrad verankert. Meine Mutter hat geturnt, mein Onkel hat geturnt, ihre Tante hat geturnt und so ist Rhönrad immer schon irgendwie ein Teil von meinem Leben gewesen.
Ja. Wann hast du angefangen mit dem Rhönradturnen?
Mit fünf Jahren, ja.
Und wie lange hast du den Sport ausgeführt? Du machst ihn jetzt nicht mehr, verstehe ich dann?
Ja, genau. Also ich habe mit 18 habe ich aufgehört, aktiv zu turnen. Ich habe dann meinen Trainerschein gemacht und habe dann auch in dem Verein, wo ich früher geturnt habe, Jugendliche trainiert. Also Kinder und Jugendliche. Dann habe ich auch noch in Kitzingen trainiert. Das ist in der Nähe von Würzburg. Aber damit habe ich dann auch aufgehört, als ich dann mir wegen Studium umgezogen bin nach München. Da hatte ich dann einfach keine Zeit mehr. Und jetzt als Freelancer in der Filmbranche habe ich auch keine Zeit, irgendwie was sowas zu machen.
Aber du betreust noch den größten YouTube-Kanal, den es gibt für Rhönradtouren. 170.000 Abonnenten.
Ja, das hat sich einfach in den letzten 3 Jahren so extrem entwickelt. Ich habe damit angefangen, als ich auch noch im Bayerischen Turnverband aktiv wurde in der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber bin ich eben auch bei meiner Mutter gekommen, die Landesfachwartin ist. Und irgendjemand musste diesen Posten besetzen. Es war einfach dementsprechend frei, also Öffentlichkeitsarbeit. Und ich hatte mich damals eben schon angefangen, für Fotografie und Filmen zu interessieren. Und da dachte ich, ja, da kann ich damit irgendwie das Ganze kombinieren. Erstmal fotografieren und dann später mit Filmen. Und über das Filmen bin ich da eben zum YouTube gekommen. Und ja, jetzt bin ich professioneller Video-Editor.
Ja, und dann pflegst du dann diese Seite dann auch mit den neuesten Videos von zum Beispiel Meisterschaften dann?
Genau, also ich lade immer noch aktuell Videos von den Weltmeisterschaften aus Macklingen von letztem Jahr hoch. Und bald sind es World Team Cup in Japan.
Über den World Team Cup in Japan werden wir dann hier auch bei meinsportpodcast.de darüber berichten. Wir möchten ein bisschen über Rhönrad lernen. Ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre und gebe offen zu, dass ich damals noch in der Sonntagssportschau oder in der Sportreportage immer mal wieder Berichte über das Rhönradtouren gesehen habe. Dann ist die Sportart ähnlich wie andere Sportarten, die so früher so ein bisschen zu den kleineren Sportarten gehörten, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Radball oder die Billardformen, ist es komplett rausgekommen. Hatte das damit zu tun, dass es alles dem Fußball unterworfen worden ist oder gab es beim Rhönrad, denkst du, noch andere Gründe, warum das in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist?
Also ich glaube, Fußball ist eine der größten Gründe. Irgendwie habe ich auch den eigenen Eindruck, dass in der öffentlichen Wahrnehmung im Sport, also im Fernsehen, das einfach nur noch irgendwie auf Fußball reduziert wird. Auch wenn Turnen an sich noch gezeigt wird, aber halt das normale Geräteturnen, was relativ groß ist. Mein Rhönrad ist eine Randsportart mit inzwischen, ich glaube, 5000 machen das in Deutschland überhaupt, wenn überhaupt. Und aber was auch ein großer Fehler von der Rhönradgemeinde an sich ist, ist diese mangelnde Öffentlichkeitsarbeit. Also sagen wir so, es wird schon ein bisschen was gemacht, aber es dringt halt nicht mehr leider so raus in die großen Medien. Es werden ab und zu mal noch mal gute Berichte gemacht, ganz aktuell bei Arte, bei Carambolage, wurde ein sehr guter Bericht, also eine gute Zusammenfassung über die Geschichte des Rundradturns gemacht. Aber darüber hinaus, also so eine richtige Berichterstattung über Wettkämpfe findet eigentlich überhaupt nicht statt.
Mhm. Rhönrad, wie gesagt, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und wir wollen jetzt hier so ein bisschen den Fokus dann mal auf diese Sportart wieder zurückbringen und lass uns ruhig mal bei Adam und Eva anfangen. Mhm. Wer hat diesen Sport erfunden, beziehungsweise seit wann gibt es ihn und warum eigentlich dieser Sport dann mit diesen zwei Reifen?
Also die Sportart wurde 1925 zum Patent angemeldet von Otto Feig. Er hat das schon damals als Kind ausprobiert, so wahrscheinlich wie viele anderen auch. Er war Sohn von einem Schmied und er hat da einfach Wagenräder zusammengebastelt und ist damit den Berg runtergerollt. Und aus diesen halsbrecherischen Aktionen hat er sich dann später, als er im Ersten Weltkrieg in der Kriegsgefangenschaft war, hat er sich dann überlegt, daraus könnte ich doch eigentlich was machen, eine Sportart oder sowas in der Art. Und Jahre später, als er in die Rhön gezogen ist, er musste da dementsprechend hinziehen, bedingt vom Ersten Weltkrieg her, hat er dann das Rhönrad zusammengebaut. Also das erste Prototyp.
Ja.
Und ist dann später nach Würzburg. In Würzburg hat er den ersten richtigen Rhönradverein gegründet. Daher ist auch wirklich Würzburg der älteste Rhönradverein weltweit. Mhm. Und hat dann mit den Turnern, die er da zusammengetrommelt hat, ist er weltweit getourt. Also wirklich nach England, USA, ja, weiß nicht, sonst wohin. Also weltweit war er unterwegs. Es gibt auch dementsprechende Bilder davon. Ein ganz besonders ikonisches Bild ist, wie zwei Turnerinnen in New York posen. Das ist besonders bekannt in der, vom damals. Das Problem war, also damals, es war wirklich schon relativ populär. Also wenn man so sieht, dass in dem britischen Army, beziehungsweise in der Navy, wurde sogar Rhönrad zu Ausbildungszwecken verwendet. Man konnte sogar damals irgendwo in New York Rhönräder in Kaufhäusern kaufen. Das war schon sehr groß damals. Aber dann, wie so oft, ja, damals kamen die Nazis dazwischen, die das Sport für sich entdeckt haben. Mhm. Und sagten, ja, das ist doch eigentlich cool, so diese Leibesübungen, das entspricht doch unserem Menschenbild. So diese stählernen Körper und so weiter, also wirklich riefenstallmäßig. Mhm. Was eigentlich Otto Feig selber so nie wollte. Der war kein Nazi. Der hat es eigentlich abgelehnt, das Ganze so zu okkupieren von den Nazis. Allerdings wurde es dann 36 bei der Weltmeisterschaft als Demonstrationssportart gezeigt. Da waren über 100 Rennräder dabei bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Und dann hat halt dieses Nazi-Sportgerät einfach in den Köpfen geprägt. Und ich bekomme teilweise heute noch irgendwie solche Kommentare ab. So hat es diese Nazis und Nazi-Sportart, was einfach heutzutage überhaupt nicht mehr stimmt. Diese Sportart ist einfach so divers und so unterschiedlich. Die Turner kommen aus der ganzen Welt und das kann man einfach damit, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Also es war eigentlich auch die Intention von Otto Feig, der wollte die Sportart in die Welt rausbringen. Deswegen ist er auch weltweit unterwegs gewesen.
Ja.
Erst 1958 wurde diese Sportart wieder im Deutschen Turnerbund wieder aufgenommen. Das war auch das Jahr, wo Otto Feig gestorben ist. Okay. Und 1995 kam es erst wieder zur richtigen Weltmeisterschaft, wo wirklich aus der ganzen Welt Turner zusammenkamen, um eben den Weltmeister zu küren. Seitdem werden alle zwei Jahre Weltmeisterschaften ausgetragen, auch jetzt in den USA zweimal, in Chicago und Cincinnati und eben zuletzt in der Schweiz Magglingen.
Also es ist ein relativ junger Sport noch, wenn 1995 dann erst wieder die ersten Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Das mit dem Nazisport, aber trotzdem kann das doch als abgelegt bezeichnet werden, oder? Also ich habe in der Vorbereitung habe ich über diese Geschichte als Nazisport überhaupt nicht nachgedacht, beziehungsweise habe ich überhaupt nicht, ist mir überhaupt nicht untergekommen.
Ja, sagen wir so, dieses Vorurteil begegnet mir ab und zu schon noch bei einigen Leuten. Bei Twitter sind mir so einige Kommentare so über den Weg gelaufen und auch beim realen Leben erlebe ich das ab und zu, dass irgendwelche ältere Leute noch so, ah, das war doch damals so, diese Nazi-Sportart. Es steckt noch wohl noch in den Köpfen von einigen Menschen, leider. Mhm.
Dann lass uns doch mal nicht mehr weiter über eine Nazi-Sportart sprechen, sondern über die Schönheit dieses Sports. Du hast es eben schon gerade gesagt, etwa 5000 Menschen betreiben in Deutschland diesen Sport. Wie viel sind es ungefähr weltweit?
Weltweit gibt es keine zuverlässigen Zahlen. Ich kann nur sagen, dass Rennradturnen, also in der Schweiz, in Österreich, Japan, Australien, USA, Kanada, Belgien, Norwegen und noch ein paar anderen Ländern betrieben wird. Mhm. Es ist nicht natürlich in diesen ganzen Ländern nicht so groß wie in Deutschland. Japan, Niederlande und Schweiz sind vom Niveau her schon relativ gut. Also es sind sehr gut, dass einige Weltmeister sogar aus diesen Ländern kommen. Auch Israel ist sehr, sehr gut. In Israel gibt es sogar professionelle Trainer, die davon leben, zu trainieren. Ansonsten ist es eigentlich Menschen, die von Rennrad leben, eigentlich eher Artisten und keine Turner, also die Wettkampfturnen.
Ja, da lass uns aber mal über das Wettkampfturnen sprechen. Wie viele Vereine gibt es in Deutschland, die Rennrad anbieten?
Eine genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Die kann man aber im DDB nachlesen.
Ich meine, ich habe gelesen, etwas mehr als 200 Vereine.
Das kommt gut hin, ja.
Ja. 200 Vereine. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einen Verein gehen würde, was ist das eigentlich, was man mitbringen sollte, wenn man sich zum Beispiel für diesen Rennradsport interessiert?
Man braucht gute körperliche Spannung. Das ist das besonders Wichtige. Und man braucht auch eine gewisse Koordination.
Also ein bisschen turnerisches Talent ist schon vonnöten.
Sollte man schon haben.
Ja. Die Rennräder werden ja wahrscheinlich gestellt. Was kostet so ein Rennrad eigentlich in der Beschaffung?
Von der Anschaffung her zwischen 2.000 und 3.000 Euro.
Und wo bekommt man die? Gibt es Rennrad-Shops? Das tut mir leid, wenn ich jetzt so doof nachfrage.
Ja, kein
Aber tatsächlich
Problem.
Ist mir sowas noch nicht untergekommen.
Es gibt in Deutschland eigentlich nur eine richtige Manufaktur für Rennräder. Das ist Zimmermann. Die sind in Taunusstein. Es gibt zwar auch einige andere so Zirkushersteller oder wie es weiß ich auch nicht genau, wie ich sie nennen soll, die Rennräder, also im klassischen Sinne Rennräder anbieten, aber die sind von der Qualität weit noch nicht so gut wie Zimmermann Rennrad, weil die stellen wirklich schon seit Anbeginn der Zeit Rennräder her und haben dementsprechend Erfahrung. Es gibt noch eine gute Sur-Wheel-Hersteller, aber ein Sur-Wheel, darauf sind wir jetzt noch nicht eingegangen, was es ist, das ist halt ganz anders aufgebaut als ein Rennrad.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf das Sur-Wheel. Ich würde gerne noch darüber sprechen, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Rennradverein anfängt, was lernt man dort als erstes? Was bekommt man als erstes mit, wenn man das Rennradturnen lernen möchte?
Das Wichtigste ist das erstmal das Gefühl fürs Rennrad. Es ist ein dynamisches Sportgerät. Es ist nicht so wie bei einem Barren oder einem Reck, wo irgendwie was fest im Boden verankert ist, sondern es bewegt sich, wenn man drin turnt. Darum heißt es auch Rennradturnen und nicht Rennradfahren, wie viele immer noch falsch sagen. Weil das Rad bewegt sich durch die turnerische Bewegung. Und wenn man irgendwie Rollen oder sonstige Sachen macht, dann braucht man erstmal ein Gefühl und ein Gespür fürs Rad an sich. Das bedeutet, als ich Trainer war, sind so die ersten Übungen, die ich mit den Turnern gemacht habe, erstmal im Rad laufen. Also so wirklich hamstermäßig im Rad laufen. Mhm. So von Sprosse zu Sprosse oder auf den Reifen. Und erst wenn die Leute das, also die Turner das so einigermaßen drauf haben, habe ich sie reingestellt in die Bindungen und habe sie dann gedreht. Und auch denen gezeigt, dass es nicht hilft, viel Schwung zu machen vorher, Schwung zu nehmen, sondern dass wirklich die Körperverlagerung sich das Rad bewegt.
Also das sind dann also wirklich dann aber auch die ersten Übungen, wo man einfach auch mal über Kopf ist dann.
Genau.
Ja. Und die ersten Reaktionen von Menschen, die vorher sowas noch nicht gemacht haben?
Die sind ganz fasziniert. Die meisten glauben, dass es denen schlecht werden würde, wenn sie sich einmal drehen, aber das stimmt nicht. Das wird einem nicht schlecht. Das wird einem schlecht, wenn man sich auf der Stelle dreht. Das haben wir selber mal getestet. Wir haben mal so ein Röhnrad auf so einen Rollbock gestellt und dann haben wir mal das eben auf der Stelle gedreht. Davon wird es einem schlecht. Aber nicht, wenn man eben sich ganz normal, wie als sich ein Röhnrad bewegt, davon wird es einem nicht schlecht.
Ja. Du hast gesagt, 5000 Menschen bestreiten im Moment diesen Sport in Deutschland. Es gibt nationale Mannschaften, Meisterschaften, es gibt nationale Wettkämpfe, es gibt auch die internationalen Meisterschaften und Wettkämpfe, Weltmeisterschaften. Deutschland ist da schon eine führende Nation.
Ja, also wir haben einfach so aus der Geschichte heraus einen gewissen Vorsprung. In Japan hat sich das schon in 60er Jahren hat sich das entwickelt, in Österreich und der Schweiz auch früh. Aber Deutschland hatte einfach einen gewissen Vorsprung, einfach auch die passenden guten Trainer und einfach so die Struktur ist einfach viel größer bei uns.
Mhm. Welche Meisterschaften gibt es in Deutschland? Also wenn du jetzt zum Beispiel Richtung deutsche Meisterschaften möchtest, wie kannst du dich dafür qualifizieren?
Um dich dafür zu qualifizieren, muss man vorher zwei Wettkämpfe bestreiten. Erstmal einen Qualifikationswettkampf aus dem jeweiligen Bundesland, also in Bayern eben die Bayerischen Meisterschaften. Dann hat man sich erstmal für die Süddeutschen qualifiziert und über die Süddeutschen Meisterschaften hat man sich dann für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und wenn man bei den Deutschen Meisterschaften gut abschneidet, wird man in den Deutschlandkader aufgenommen. Das bedeutet, dass man berechtigt ist, für Deutschland bei den Weltmeisterschaften anzutreten. Aber davor gibt es noch zwei Qualifikationswettkämpfe, wo dann nochmal wirklich ausgesiebt wird, um die Besten aus Deutschland auszusuchen.
Kleine Zwischenfrage, wie wird ein Röhnrad transportiert?
Röhnräder kann man seit vielen Jahren teilen. Ah. Also die kann man wirklich teilen. Mhm. Das ist wesentlich einfacher zu transportieren.
Ja, das war eine Frage, die sich mir dann gestellt hat beim Anschauen der YouTube-Videos, wo ich gedacht habe, braucht es dafür extra Vorkehrungen? Aber wenn du sagst, kann man vierteilen, dann ist es ja tatsächlich sehr leicht transportabel.
Lass mal kurz dazu einwenden. Also damals, als es noch nicht so üblich war, teilbare Röhnräder zu haben, hatten wir wirklich im Verein einen eigenen Anhänger gehabt, mit dem wir Röhnräder transportiert haben. Also das war wirklich extra dafür konstruiert, dass die Röhnräder einzuspannen.
Ja.
Das war ziemlich interessant und lustig damals noch.
Ja, Gott sei Dank, dann ist die Technik fortgeschritten. Welche Disziplinen gibt es denn auf diesen Meisterschaften?
Also beim Röhnradturnen haben sich drei Disziplinen durchgesetzt. Das ist einerseits das Geradeturnen. Beim Geradeturnen bewegt man sich eben auf den zwei Reifen hin und her und macht diverse Übungen. Inzwischen ist es bei der obersten Klasse, also bei den Erwachsenen, üblich, das Ganze mit Musik zu kombinieren und dementsprechend auch künstlerisch aufzutreten. Dann gibt es diese spirale Turnen. Dabei bewegt sich das Rad wie ein Pfennig auf dem Tisch. Und dann noch den Sprung. Dabei schubst der Turner das Rad an, springt quasi, jedenfalls lässt sich von dem Rad hochziehen und macht dann einen Sprung vom Rad herunter. Also ein Salto oder sonstige Schrauben. Und das sind die drei Hauptdisziplinen beim Röhnrad. Früher hat man noch irgendwie so Sachen wie Schnellrollen oder sowas gemacht, aber das war damals in den 20er Jahren. Das macht man heutzutage nicht mehr.
Kann man dieses Geradetouren, kann man das so ein bisschen wie Barren- oder Recktouren vergleichen? Weil die Übungen, die ich gesehen habe, die kommen dem Reck- oder Barrentouren schon sehr, sehr ähnlich.
Ja. Man braucht halt nur dementsprechend ein gutes Timing, weil sonst rollt man sich über die Finger.
Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, dann auch bei diesen Spiralturnen, wo man dann ja tatsächlich dann auch auf dieser Spirale ist, beziehungsweise beim Sewheel, auf das kommen wir gleich noch zu sprechen. Wie fährt man sich da nicht auf die Finger?
Man öffnet einfach dementsprechend die Finger. Man lernt das. Man hat das irgendwann mal im Fleisch und Blut, dass man, wenn die Finger auf dem Richtung Boden gehen, dass man die Handballen öffnet und sich abstützt im Rad.
Ist das trotzdem noch ein relativ oft vorkommender Vorfall?
Eigentlich, also sagen wir so, ab ein gewisses Niveau überhaupt nicht mehr, weil es passiert einfach, macht man, das ist so wie Atmen, das macht man.
Ja. Also Geradetouren, Spiraltouren und den Sprung, den haben wir beim Rhönrad. Und dann haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, das Sur-Wheel. Das ist 2003 erst dazugekommen. Was ist das?
Also das Sur-Wheel ist im Grunde genommen ein Rhönrad nur mit einem Reifen. Es ist im Grunde eigentlich nur ein großes Hula-Hoop-Reifen.
Ja.
Es sind keine Griffe oder sonst irgendwas dran. Das Sur-Wheel heißt deswegen Sur-Wheel, weil Daniel Sur, ein kanadischer Artist, es bei einem großen Zirkus-Festival demonstriert hat und auch dementsprechend einen Preis dafür gewonnen hat. Erst dann wurde es wieder populär, weil Otto Falk hat schon damals mit so einem Einrad experimentiert, aber es hat sich damals einfach nicht durchgesetzt. Otto Falk hat auch nur wirklich Griffe an das damalige Einrad gebastelt, was es halt eben Daniel Stewart eben nicht mehr gemacht hat. Danach, also mit ihm wurde dieses Einrad oder Sur-Wheel, was eben nach ihm benannt wurde, populär. Und 2013, also 10 Jahre danach, wurden auch erstmals Weltmeisterschaften im Sur-Wheel ausgetragen in Chicago.
Und Sur-Wheel ist jetzt quasi die vierte Disziplin beziehungsweise das zweite Gerät beim Rhönradtouren, ist mit in die Familie aufgenommen worden.
Genau, wobei das eigentlich mehr als eigenes Gerät betrachtet wird. Bei Wettkämpfen, also bei normalen Rhönradwettkämpfen, tritt man ja normal in all diesen drei Disziplinen an. Das ist ein Mehrkampf. Und Sur-Wheel läuft immer parallel dazu. Also das sind wirklich zwei getrennte Sachen.
Ach so, also wir haben, wenn wir diese Disziplinen haben, haben wir nicht drei verschiedene Disziplinen, sondern es ist ein Mehrkampf.
Genau. Wobei natürlich es auch dementsprechend bei deutschen Meisterschaften dann jeweils durch die Qualifikation es dann auch Einzelmeisterschaften gibt.
Ja.
Also man turnt ganz normal den Mehrkampf und dann wird über die Wertung von diesem Mehrkampf entschieden, okay, diese 5 Besten im Spirale, die 5 Besten aus Geradetouren, die 5 Besten aus dem Sprung qualifizieren sich jetzt für das Einzelfinale der jeweiligen Disziplin.
Aber das ist jetzt dann kein Spezialistensport, wo wir sagen, wir haben absolute Spezialisten für den Sprung, wir haben absolute Spezialisten fürs Geradetouren, sondern das ist eher der Generalistensport.
Genau, ja.
Ja, und das Sur-Wheel kommt dann noch dazu.
Genau.
Wie läuft dann jetzt so ein Wettkampf ab zwischen Geradetouren, Spirale und Sprung?
Ein Rhönradwettkampf läuft eigentlich ziemlich unspektakulär ab. Meistens wird mit Sprung angefangen. Gleichzeitig läuft dazu entweder Spirale oder Sprung. Das Problem beim Rhönradtouren ist, es braucht sehr viel Platz. Gerade mal die Wettkampffläche von Spirale beträgt 12x12 Meter. Von daher kann man nicht 3 Disziplinen gleichzeitig laufen lassen, außer man hat eine riesen Turnhalle, was meistens nicht der Fall ist. Und von daher läuft es einfach dementsprechend hintereinander ab. Wie gesagt, man fängt meistens mit Sprung an, dann meistens dann eben mit Spirale und danach als Abschluss das Geradeturnen.
Und da werden die Wertungen dann zusammengezählt und am Ende, wer am meisten Punkte hat, der ist dann der Sieger.
Genau, wobei die Ausführung und die Schwierigkeit gezählt wird und bei Musik, also bei den Erwachsenen, auch dementsprechend die Musikalität. Also die Ausführung, wie die Leute auf die ihre Musik eingehen, die sie ausgewählt haben.
Also es ist ja schon sehr, sehr nah dran am Tourenwettkampf oder am Tourenmehrkampf dann auch.
Genau.
Ja. Wer sind im Moment die Weltmeister, beziehungsweise wer sind im Moment die großen Stars im Rhönradtouren?
Die großen Stars kommen aus Deutschland und Japan, würde ich mal so sagen. Die sind auch wirklich sehr gut, aber wir haben jetzt hier keinen Hambüchen oder sowas, die wirklich groß und berühmt und sowas sind. Das fehlt uns leider.
Ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, 5000 Menschen nur in Deutschland, die das bestreiten. Was mich gewundert hat bei der Recherche zu dieser Sportart ist, dass das niemals olympisch war. Wir haben vorhin über den Nazisport gesprochen. 1936 war es dann auch in den Showdisziplinen dann zur Olympia 1936. Warum ist Rhönradtouren nie in den olympischen Kanon aufgenommen? Weil zum Beispiel rhythmische Sportgymnastik ist ja nie rausgegangen zum Beispiel.
Ja, einerseits hat es wieder was mit diesem Vorurteil zu tun.
Ja.
Anders hat es auch was damit zu tun, dass Rhönrad einfach in zu wenig Ländern noch betrieben wird auf einem gewissen Niveau. Also ich meine, es reicht damit, Weltmeisterschaften auszutragen, aber das hat noch ein paar andere Ansprüche, um wirklich olympisch zu werden.
Also im Moment gibt es dann auch keine Bestrebungen, dass man eventuell wieder zurückkommt, beziehungsweise dass man überhaupt mal reinkommt in den olympischen Kanon?
Es wird versucht, aber uns fehlt halt, wie gesagt, noch einige Länder, um da wirklich noch irgendwie was zu erreichen.
Gibt es da Bestrebungen im Moment, mehr Länder noch mit reinzuholen in dieses ganze Programm, beziehungsweise wie kann man das machen?
Ja, es gibt Bestrebungen. Vom Internationalen Rundreferverband gibt es da schon Bestrebungen, das weiter auszubauen. Also nächstes Jahr wird Australien bei der Weltmeisterschaft teilnehmen, zum ersten Mal. Nächstes Jahr sind es übrigens in New York, 2020. Mhm. Und ansonsten ist es halt leider nicht so einfach, jetzt mal irgendwo eine komplett neue Sportart irgendwie aus dem Boden zu stampfen.
Ja, Rhönrad ist trotzdem, also was ich festgestellt habe, ist Rhönrad trotzdem eine faszinierende Sportart. Wie gesagt, die Parallelen zum Touren, gerade mit diesem Geradetouren, die haben mich dann schon sehr fasziniert, gerade weil man so diese Parallelen zu Barren und Reck dann sieht. Was sind denn die nächsten großen Meisterschaften, die anstehen, beziehungsweise was sind denn die großen Termine dann noch, die für Deutschland relevant sind, beziehungsweise auch fürs Weltrhönradtouren?
Also das Weltrhönradtouren ist es auf jeden Fall die World Team Cup in Japan, was im April stattfinden wird, Mitte April. Da bei diesem World Team Cup ist was Spezielles. Also neben den normalen Weltmeisterschaften, beim World Team Cup treten 4 Mannschaften gegeneinander an. Es sind diesmal Deutschland, Japan, Niederlande und die Schweiz. Und da läuft es eben wie bei anderen Mannschaftssportarten in dieser Hinsicht eben ab, dass die Punkte zusammengezählt werden im Team.
Und da ist dann quasi ein Mannschaftsweltmeister dann?
Genau, dann werden eben der Mannschaftsweltmeister eben aus.
Und die finden im April in Japan statt. Und ja, wir haben schon drüber gesprochen, du wirst uns dann auch über die Wettbewerbe informieren hier auf meinsportpodcast.de.
Genau.
Ja. Das war das Versprechen, was wir uns rangeholt haben, weil, das müssen wir jetzt nochmal gerade aufklären, wie wir überhaupt zustande gekommen oder wie dieses Interview zustande gekommen ist. Wir hatten etwas flapsig auf Twitter geantwortet auf eine andere Anfrage. Wir gehen jetzt zurück zum Rhönradtouren. Diese Flapsigkeit, über Rhönradtouren dann ja auch zwischendurch dann gesprochen wird, ist das noch etwas, was nervt im Rhönradkreis oder steht man da inzwischen drüber? Weil gerade Rhönradtouren ist ja so eine Sportart, die immer so ein bisschen mit, ja, das ist die Randsportart überhaupt, betitelt wird.
Ach, man darf das sowas nicht so ernst nehmen. Ich meine, ich mache da gerne Witze drüber und wenn ich sowas auf Twitter sehe, dann steige ich da gerne drauf ein. Besonders wenn irgendwie jemand wieder Rhönrad fahren sagt, da grätsche ich immer rein. Mit, ja, das heißt aber Rhönradturnen und einfach mit so einem Zwinkersmiley und so. Ich nehme das jetzt, ich bin jetzt nicht beleidigt oder so. Also, oder wir sind nicht beleidigt, die Turner.
Aber so kam der Kontakt zustande.
Genau.
Und deswegen haben wir jetzt abgesprochen, wir werden über Rhönrad hier berichten im Rahmen des Sportplatzes auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, alle Sportarten, wenn möglich, dann auch abzudecken, beziehungsweise wir haben keine Hemmungen vor irgendeiner zu kleinen Sportart. Wir haben hier auch vor einem halben Jahr schon mal über Racquetlon gesprochen. Also, wenn ihr Sportarten kennt, die vorgestellt werden sollen, dann schreibt uns gerne auch an über Facebook oder über Twitter. Das war Andreas Brauner, der uns den Rhönradsport ein wenig näher gebracht hat. Im April ist der World Team Cup und dann werden wir darüber berichten. Vielen Dank, Andreas.
Vielen Dank.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.